Ich freue mich, dass ich heute wieder in Wächtersbach sein kann. Wenn ich mich recht erinnere, bin ich jetzt zum dritten Mal hier eingeladen, um zu predigen. Und ich wurde vorhin gebeten, noch kurz etwas zu mir zu sagen. Ich heiße Wolfgang Köhler und wie schon erwähnt wurde, arbeite ich in unserer Kirche als Studienleiter der Gemeindeakademie. Und es ist so, dass unsere Kirche ja weltweit existiert, also nicht in jedem Land, aber in fast jedem, so ungefähr. Und auch europaweit an verschiedenen Orten tätig ist. Und wir eine Schule haben, die europaweit Menschen auch ausbildet für den Dienst und Menschen auch Mitarbeiter in der Gemeinde ausbildet. Die nennt sich European Nazarene College. Die hat verschiedene Studienzentren in Europa und eben auch eins in Deutschland und das nennt sich dann Gemeindeakademie. Und die Gemeindeakademie macht zwei Dinge. Sie bildet Pastoren aus, aber auch Mitarbeiter in der Gemeinde. Und das geschieht auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen. Das eine ist, dass es Online-Kurse gibt, die an denen Menschen teilnehmen und an denen sie mehr Hintergrundwissen erfahren über die Bibel, über Theologie und über Gemeinde und Gemeindedienst. Die andere Seite ist, dass wir auch Praxisseminare anbieten, die dann vor Ort in den Gemeinden stattfinden. Also zum Beispiel finden in der letzten Mai und der ersten Juniwoche einige Seminare statt in Gelnhausen und Hanau. Und wer mag, kann da auch gerne dran teilnehmen. Zum Beispiel am Freitag, den 2. Juni, findet ein Seminar statt zu persönlicher Haushaltsplanung. Da geht es um die Frage, wie kann ich mein Geld gut einsetzen, wie kann ich gut, ja, mit meinem Geld umgehen, aber auch um die Frage, wie kann ich als Christ mit meinem Geld umgehen und ja, was ist quasi in Gottes Sinne bei diesem Thema. Also herzliche Einladung auch daran teilzunehmen. Gut, soweit also zu mir und zu meiner Person. Und nun möchte ich gleich zur Predigt kommen. Und bevor ich damit anfange, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, wir kommen nun in diesen Gottesdienst vielleicht mit Sorgen, mit Nöten, mit Dingen, die uns beschäftigen. Und wir dürfen wissen, wir dürfen glauben, du bist hier in unserer Mitte. Und du hast einen Plan für unser Leben. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, was das nun für uns bedeutet. Wir danken dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist, in Form von Jesus Christus, und dass du uns etwas mitgeteilt hast. Und nun hilf mir auch, uns zu zeigen, was das für uns bedeutet. Amen. Der englische Theologe Nicholas Thomas Wright hat mal etwas gesagt, was mich sehr ins Nachdenken gebracht hat. Und zwar geht es um das Thema Ostern. Ostern ist ja jetzt schon 2 Wochen vorbei, aber N.T. Wright hat dazu gesagt, Ostern sollte eigentlich ein 8-tägiges Fest sein, an dem Champagner noch vor dem Morgengebet serviert wird. Oder sogar noch davor, mit vielen Hallelujas, besonderen Liedern und spektakulären Chorälen. Ist es überhaupt verwunderlich, dass Menschen es hart oder schwierig finden, an die Auferstehung von Jesus zu glauben, wenn wir nicht unsere Hüte in die Luft schmeißen? Sollte es irgendjemand verwundern, dass wir Schwierigkeiten darin haben, diese Auferstehung auszuleben, wenn wir es nicht in unseren Gottesdiensten mit großer Freude tun? Ist es irgendwie verwunderlich, dass die Welt dem Ganzen nicht so viel Beachtung schenkt, wenn Ostern einfach als ein einzelner Tag an 40 Tage Fasten drangeklatscht wird? Wie gesagt, dieser Satz hat mich ins Nachdenken gebracht. Da habe ich mir gedacht, ja, eigentlich hat er recht, Ostern ist so wichtig für uns, dass wir eigentlich mehr als nur einen Tag darauf verwenden sollten, darüber nachzudenken. Und dann habe ich festgestellt, eigentlich ist das Kirchenjahr so strukturiert, dass die ganze Zeit zwischen dem Ostersonntag und dem Pfingstsonntag als die Osterzeit gilt, in der wir uns eben damit beschäftigen, was es bedeutet, dass Jesus auferstanden ist. Und das möchten wir auch heute tun. Und ich möchte einen Predigtext lesen aus dem Johannesevangelium. Also es gibt ja vier Bücher in der Bibel, die das Leben Jesu beschreiben. Und eins davon ist das Johannesevangelium. Und ich lese aus dem Kapitel 20 die Verse 19 bis 29. Und dort heißt es: Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Thomas, genannt Didymus, das heißt Zwilling, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren fest verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte Thomas: Streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Soweit das Wort aus dem Evangelium. Was ist die Situation? Die Jünger hatten bereits das leere Grab gesehen, in das Jesus hineingelegt war. Jesus war gestorben, er wurde ins Grab gelegt, aber das Grab war leer. Aber bislang war Jesus erst Maria Magdalena begegnet. Die Jünger hatten noch keine Erscheinung des Auferstandenen. Das ist die erste Begegnung zwischen Jesus und seinen Jüngern nach seinem Tod am Kreuz. Ja, es ist schwer, sich da hineinzuversetzen, wie das einem wohl so geht, wenn ein Mensch, der schon verstorben ist, einem auf einmal wieder begegnet. Das kann freudig sein, das kann aber auch sehr erschreckend sein, weil man es nicht erwartet. Aber für die Jünger stand hier die Freude ganz stark im Vordergrund. Sie freuten sich, als sie Jesus wieder sahen. Also Auferstehung ist eine Freude, ist eine positive Botschaft. Und als Jesus sie sieht, dann sagt er zu ihnen: Friede sei mit euch. Und es war damals so, das hat man so zur Begrüßung gesagt. Wie hier in Wächtersbach sagt man vielleicht Mosche oder Allgude wie, so zur Begrüßung. Und so hat man in Israel, sagt man: Friede sei mit dir oder Friede sei mit euch. Das ist einfach so eine Floskel zur Begrüßung. Aber für Jesus ist es mehr als eine Floskel, denn er sagt es gleich 3-mal in diesem Text. Er möchte damit was ausdrücken. Friede, das ist für ihn nicht nur irgend so ein Wort, keine Floske, sondern das ist sein ausdrücklicher Wunsch. Er möchte, dass die Jünger Frieden erfahren und dass die Menschheit Frieden erfahrt. Jesus kommt zu den Jüngern und der Friede ist sein Wunsch. Das heißt, was können wir daraus lernen? Wenn Jesus kommt, dann geht es um Frieden. So heißt es zum Beispiel in Johannes 3, Vers 17. Da steht geschrieben: Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Also Jesus kommt nicht in erster Linie, um zu richten, sondern er möchte, dass Menschen gerettet werden. Er möchte den Frieden bringen. Das ist sein Ziel. Und wenn Jesus kommt, dann ist es Grund zur Freude, weil es um Frieden geht. Und was ist nun Jesu Botschaft? Jesus sagt: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also die Jünger werden ausgesandt, aber diese Sendung orientiert sich an Jesus selbst. an seinem Vorbild, so wie er sein Leben gelebt hat. Und wir wissen, Jesus hat ein sehr beeindruckendes Leben geführt. Er hat viele Menschen positiv beeinflusst, er hat große Taten, er hat Wunder vollbracht. Aber dann heißt es in Johannes 14, Vers 12, da sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Was soll das bedeuten? Wenn wir an Jesus glauben, werden wir noch größere Dinge tun, als das, was Jesus getan hat. Und was hat Jesus getan? Er hat Menschen geheilt, Tote auferweckt. Ja, so ein paar Kleinigkeiten. Aber die, die an Jesus glauben, die werden noch viel größere Dinge tun. Wie soll das möglich sein? Jesus war für eine kurze Zeit auf dieser Erde und er hat Frieden gebracht. Aber seine Mission bestand in diesem begrenzten Zeitabschnitt, in dieser Welt zu sein. Und dann ist er wieder gegangen und dann hat er seine Jünger ausgeschickt, die dauerhaft hier sind. Und ihre Mission besteht darin, den Frieden weiterzugeben. Und wenn wir sagen, wir möchten Jesus nachfolgen, dann sind wir auch seine Jünger. Dann ist es auch unsere Mission, den Frieden weiterzugeben. Und da sind wir nicht alleine hier mit dieser Runde in Wächtersbach, sondern da sind wir eine ganz große Gemeinschaft, eine weltweite Friedensbewegung. Die Christen sind eine weltweite Friedensbewegung. Wir möchten Gottes Frieden in die Welt hineintragen. Das hebräische Wort für Frieden ist Shalom. Und dieses Wort heißt sehr viel mehr als Abwesenheit von Krieg. Es geht um Heil, es geht um Heilung, um Ganzsein, um Dinge ganz machen, die zerbrochen sind. Und wir dürfen teilhaben an diesem Unternehmen, diesen Frieden in die Welt hineinzubringen. Gott schenkt uns eine Mission, einen Auftrag, eine sinnvolle Mission, eine so notwendige Mission. Ich glaube, das ist sehr offenkundig, wenn man nur mal die Nachrichten anschaut. Aber selbst in unserem Umfeld finden wir viel Unfrieden. Gott schenkt uns eine sinnvolle Mission. Ich habe das Gefühl, viele Menschen finden nicht den Sinn in ihrem Leben. Neulich hatten wir ein sehr trauriges Ereignis in Heidelberg. Da ist ein Mensch auf die Idee gekommen, mit seinem Auto in die Menschenmenge zu rasen. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Eine Person tödlich. Solche Ereignisse gibt es immer wieder und ich frage mich, was treibt Menschen dazu an? Und ich glaube, vielleicht ist es so, dass diese Menschen keinen Sinn in ihrem Leben finden. Und dann tun sie so etwas. Gott schenkt uns eine sinnvolle Mission. Wir haben einen wichtigen Auftrag in unserem Leben. Aber diese Mission ist auch sehr schwierig. Wie soll man das hinkriegen? Können wir von heute auf morgen wirklich Frieden bringen? Frieden schaffen, das ist sehr schwierig. Krieg und Unfrieden ist sehr viel leichter. Es ist eine Mission, die wir nicht alleine vollbringen können. Ich kann nicht sagen, ach, ich schaffe einfach mal hier den Frieden. Nur noch schnell die Welt retten. Nein, das funktioniert nicht so gut. Und Jesus weiß das auch. Jesus weiß darum, wie begrenzt unsere Möglichkeiten sind. Aber er schickt uns den Heiligen Geist. Er schenkt uns eine Kraft, die uns dabei helfen kann. Und dieser Heilige Geist hat eine gewaltige Kraft, denn er kann das tun, was alles andere nicht kann, denn er kann Menschen verändern. Und noch ein weiteres. Jesus gibt seinen Jüngern die Vollmacht zur Sündenvergebung. Wir haben ein großes Problem in unserer Welt mit Sünde, mit Fehlern, die Menschen begehen, mit Zerbrochenheit und ja, kaputten Beziehungen, die daraus resultieren. Aber Jesus schenkt seinen Jüngern und damit uns die Vollmacht zur Sündenvergebung. Wir können Menschen die Sünden vergeben. Und das ist eine ganz besondere Verantwortung. Das wird viel Verantwortung an uns gegeben, dass wir diese Möglichkeit haben, Menschen ihre Sünden zu vergeben. Wir dürfen es auch nicht missverstehen. Das ist kein eigenmächtiger Beschluss, dass ich quasi über alle anderen Menschen entscheiden kann, ob ihre Sünden ihnen vergeben werden oder nicht. Denn am Ende ist es immer noch Gott, der vergibt. Das heißt, in Vers 23, wem ihr die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. Also diese Satzkonstruktion bringt zum Ausdruck, dass da noch jemand anders handelt bei der Vergebung. Das ist Gott. Gott ist am Ende der, vor dem wir verantwortlich sind und der die Sünden vergibt. Aber wir haben eine wichtige Teilhabefunktion darin, dafür zu sorgen, dass Sünden vergeben werden können, dass die Sünden der anderen Menschen vergeben werden können. Denn wir können Frieden schaffen durch Vergebung, indem wir dort, wo Menschen an uns schuldig geworden sind, sagen, ich vergebe dir. Und manchmal werden wir auch an anderen Menschen schuldig. Und dann ist es so, dass wir selbst darauf angewiesen sind, dass andere Menschen uns vergeben. Und das Schmerzhafte ist, Vergebung ist nichts, was wir einfordern können. Es ist nichts, was wir von anderen verlangen können, dass sie uns vergeben. Vergebung ist immer was Freiwilliges. Das ist die eine Schwierigkeit. Die andere Schwierigkeit ist, es ist auch gar nicht so einfach, anderen Menschen zu vergeben. Einfach zu sagen, Schwamm drüber, ist nicht so schlimm. Ja, wenn es eine Kleinigkeit ist, dann kann man das mal so vergessen, aber wenn es wirklich um Dinge geht, die uns tief verletzt haben, dann dürfen wir uns auch nicht täuschen und sagen, ich vergesse es einfach, ist nicht so schlimm, sondern es gibt Dinge, die sind wirklich auch schlimm. Und dann ist es vielleicht ein langer Prozess, bis wir da wirklich loslassen können und vergeben. In den Bibeln gibt es sogar in den Psalmen viele Gebete, wo Menschen sich wünschen, dass Gott ihre Feinde bestraft. Da ist gar keine Rede von Vergebung. Das zeigt einfach, das ist ein Prozess. Manchmal ist man noch nicht bereit dazu, einem Menschen zu vergeben. Vielleicht finden sie sich da gerade wieder, dass sie einem Menschen noch nicht vergeben können. Aber wir können uns da zum Ziel setzen, dass wir dort ankommen, dass wir loslassen können. Wir können zu Gott beten, sagen, Herr, ich kann jetzt noch nicht vergeben, aber ich möchte vergeben. Nimm mir diese Last, die auf mir liegt. Befreie mich davon, dass ich vergeben kann. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns die Kraft dazu geben kann, wozu wir selbst nicht imstande sind. Wir sind auf diese Mission geschickt, den Frieden zu bringen durch Vergebung. Aber da ist noch eine andere Sache, nämlich Jesus ist auferstanden. Das ist die große Freudenbotschaft. Und Jesus ist der Vorbote der Auferstehung am Ende der Tage. Jesus ist der Erste, der auferstanden ist, aber eines Tages werden alle Menschen wieder auferstehen. Und das ist eine gewaltige Botschaft, schwer zu fassen. Und da kommen einem vielleicht auch die Zweifel. Kann das wirklich so sein? Kann das wirklich geschehen, dass die Menschen auferstehen? Der Jünger Thomas, der nicht dabei war, als Jesus erschienen ist, der hat ganz große Zweifel. Er sagt, ich glaube es nicht, wenn ich nicht meine Hände in die Seite lege und in die Male der Nägel. Ansonsten glaube ich nicht. Aber Jesus erscheint Thomas. Und nun kann es vielleicht passieren, wenn ein Mensch sehr traurig ist, dass er irgendwelche Menschen sieht, die er irgendwie verloren hat. Aber bei den Jüngern und Jesus war es anders. Denn Jesus kam zu ihnen durch die verschlossenen Türen, aber er war auch mit seinem Körper voll da. Sie konnten ihn berühren. Und gleichzeitig haben sie ihn alle gleichzeitig gesehen. Also nicht eine einzelne Person hat das irgendwie im Traum gesehen, sondern sie waren alle zusammen versammelt und konnten sich gegenseitig darin auch bestätigen, dass es geschehen ist. Also sie hatten so eine gewaltige Erfahrung. Ich denke mir, Das wäre doch spannend, wenn ich auch mal so die Erfahrung haben könnte, Jesus so leibhaftig zu sehen und es einfach zu wissen, er ist auferstanden. Aber Jesus sagt, selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Die Apostel haben Jesus gesehen und diese Botschaft verbreitet von der Auferstehung. Und sind dann hinausgegangen, haben diese Botschaft verbreitet. Und viele hatten was gegen diese Botschaft, die haben sie verfolgt. Manche der Apostel mussten ihr Leben lassen für diese Botschaft. Das hätten sie nicht getan, wenn sie nicht zutiefst davon überzeugt sind. Also hier haben wir wirklich eine solide Grundlage für die Hoffnung auf die Auferstehung. Durch die Evangelien und durch das, was sie uns berichten von Jesus, von seiner Auferstehung. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Motto kennen, you only live once. Man lebt nur einmal. Ist momentan sehr populär, man sagt das immer, man lebt nur einmal, man muss alles auskosten, jeden Moment im Leben. Und viele Menschen nehmen das so selbstverständlich hin. Ich frage mich immer, warum eigentlich? Woher meinen Menschen das zu wissen, dass man tatsächlich nur einmal lebt? Mit einer Selbstverständlichkeit gehen Menschen davon aus. Aber es war noch keiner da und kann berichten, dass es so ist. Und wir sehen hier in der Bibel natürlich eine ganz andere Botschaft. Beängstigend ist für mich, mit welcher Sicherheit Menschen das glauben. Vor ein paar Jahren hatten wir dieses erschütternde Ereignis, wo ein Mensch ein Flugzeug in einen Berg gesteuert hat. Er hat Selbstmord begangen und die Menschen im Flugzeug mit sich in den Tod gerissen. Und Sie haben es wahrscheinlich auch mitbekommen, ich war erschüttert und auch verärgert und dachte mir, wie kann ein Mensch sowas tun? Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, was danach kommt, nach dem Tod. Aber irgendwann werden wir vor Gott stehen und wir werden uns für unser Leben verantworten müssen. Vor Gott und vor unseren Mitmenschen. Und denen werden wir wieder begegnen. Auch den Menschen, denen wir Schlimmes getan haben. Und wie wird es dann sein? Werden wir dann Frieden mit diesen Menschen finden? Werden wir mit diesen Menschen eine himmlische Gemeinschaft haben oder wird das einfach nur die Hölle sein? Ich glaube, das ist auch noch ein weiterer Punkt, warum es ganz wichtig ist, dass wir in Frieden mit unseren Mitmenschen leben. Das heißt nicht, dass wir das Ganze oberflächlich betrachten und einfach jeden immer freundlich anlächeln, obwohl wir die Menschen überhaupt nicht mögen oder ihnen oder auch es da große Spannungen gibt. Ich denke, das ist schon wichtig, das anzusprechen, aber es muss immer unser Ziel sein am Ende, den Frieden zu finden, den Menschen zu vergeben. Jesus ist da für uns ein Vorbild geworden. Er ist den Weg gegangen bis ans Kreuz. Er hat für seine Feinde gebetet, noch als sie ihn ans Kreuz genagelt haben. Und er ist gestorben, um uns mit Gott zu versöhnen, damit wir mit Gott wieder ins Reine kommen können. Das können wir aus eigener Kraft nicht erreichen. Aber Jesus hat da diese Vorleistung erbracht, damit das möglich ist. Und nun schickt er uns, damit wir der Welt diesen Frieden bringen. Frieden hier in Wächtersbach, Frieden mit den Menschen im Leben, die ihnen schwere Verletzungen zugefügt haben. Frieden vielleicht mit Menschen auf der Arbeit, die ihnen hart zusetzen. Frieden vielleicht mit ihrem Nachbarn, der sie stresst. Oder in der Familie, die vielen Streitereien, die es da gibt. Jesus schickt uns, damit wir der Welt diesen Frieden bringen. Und auch die Botschaft von seiner Auferstehung. Was für ein Privileg, was für ein Vorrecht, dass wir an diesem Auftrag teilhaben können. Aber auch was für eine Verantwortung. Dieser Friede, der begleite uns heute, morgen und in der kommenden Woche. Amen.